Und wir sind im Philipperbrief. Wir kommen zum Vers 28 aus Kapitel 1. Ich möchte aber um des Zusammenhangs willen das 27. Vers auch nochmals lesen. Wir haben ihn ja schon studiert. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Die Bibel zeigt hier zwei Aspekte. Sie sagt ja im ersten Block, den wir studiert haben, wie wir geistlich würdig wandeln sollen, wie wir kämpfen sollen. Und dann sagt sie in unserem Vers 28, wir sollen uns in keinster Weise einschüchtern lassen, und zwar, weil es Widersacher gibt, die praktisch unter dem Gericht Gottes sind, aber es hindert sie nicht, unsere Widersacher zu sein. Es ist ein Zeichen für sie des Verderbens, für unsere Rettung von Gott. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben heute eine Zeit des Abfalls. In dieser Zeit des Abfalls hast du ein Event-Evangelium. Event heißt ganz einfach, man macht es den Leuten schmackhaft, man macht es so, dass es ihnen gefällt, man baut die Grenze und die Zäune, die das Evangelium aufrichtet, die baut man ab. Man macht es so, dass es den Leuten gefällt. Und in der Regel hast du dann auch wenig Widersacher. Sobald du aber die alte Wahrheit ungeschützt verkündigst und auch Gemeindearbeit machst nach der biblischen Linie, ist es normal, dass du Widerstand hast. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Bibel erklärt es so einfach. Sie sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Damit gehöre ich zum Reich des Sohnes seiner Liebe. So steht es im Kolosser 1 und 2. Das heißt, ich bin jetzt ins Reich Jesu Christi versetzt und damit bin ich ein Fremdkörper auf der Erde. Die Leute um mich herum sind Glieder des Reiches der Finsternis. Der Jesus sagt nicht umsonst zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Das heißt, da prallt geistliche Welt der unsichtbar, das sieht man nicht, aufeinander. Wenn mir jetzt jemand Widerstand leistet, auch ein Mensch, dann muss ich mir bewusst sein, eigentlich ist nicht der Mensch, der vor mir steht, sondern das, was dahinter ist. Nämlich die Finsternismacht, die ihn benutzt. Und man muss einfach nüchtern, sachlich feststellen, Widerstand, dass man versucht, uns einzuschüchtern, ist normal. Völlig normal. Passiert ja heute auch über Gesetzgebung. Du hast heute eine Zeit, wo das, was früher gesetzlich festgelegt war, was, und das wissen die wenigsten, dass Großteil unseres bürgerlichen Gesetzbuches zum Beispiel kommt vom preußischen, sagen wir, Bürgertum und die es geschrieben haben, haben die Bibel gekannt und das sind ganz viele biblische Linien. Das ganze Erbrecht ist vollkommen biblisch, gell? Blutlinie statt, sagen wir, die menschliche Linie. Das verschwindet heute alles und jetzt wirst du unter Druck gesetzt. Du sollst nicht mehr sagen, dass die Erde in 6 Tagen a 24 Stunden geschaffen wurde. Dass Gott am 7. Tag geruht hat, auch ein Tag mit 24 Stunden. Du sollst nicht mehr sagen, wenn die Bibel ganze Kataloge hat, was sexuelle Sünde sind, dass das sexuelle Sünde sind, sollst du nicht mehr nennen. Wisst ihr, aber es geht ja gar nicht, weil die Bibel sagt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, sobald wir hingehen und ganz klar Stellung beziehen, ärgern wir die Leute, ist normal. Dann kommt Widerstand und dann kommt auch der Versuch, die Gläubigen einzuschüchtern. Und Paulus ist ja ein Realist. Er tut ja jetzt nicht so, als wären wir übergeistlich, Überflieger und es würde nicht passieren. Sondern sagt die Philipper. Ich möchte nochmal betonen, Philippi war eine Gemeinde und das war eine Kolonie der Römer. Das heißt, in der Kolonie hat man die alte, ausgediente Soldaten angesiedelt. Da war zwar Sünde im Sinne von, da war Okkultismus, da war sicher auch Verderbtheit, aber es gab eine gewisse Ordnung, die vom Soldatenstand her war. Also in Philippi herrschte Zucht und Ordnung. Es war jetzt nicht wie Korinth, eine verderbte Stadt. Und das muss man jetzt einfach nüchtern sachlich sehen. Paulus hier schreibt die Philipper klipp und klar und sagt, selbst hier in dieser Umgebung, wo es nicht um die offene Bekämpfung von gesetzlose Zustände in erster Linie ging, sagt er, werdet ihr Widerstand bekommen. Nämlich, Finsternis und Licht prallen immer zusammen. Und jetzt muss man einfach ein paar Grundsätze von der Bibel her sich vergegenwärtigen, dass man innerlich hier nicht in der Traumwelt lebt. Weil sonst kommen Enttäuschungen, sonst kommen letztendlich Frustrationen und auch eine gewisse Resignation. Und genau das ist ja der Grund, wenn Widersacher uns versuchen einzuschüchtern, dass wir resignieren. Was ist das Ziel? Dass wir zurückgehen. Dass wir nicht mehr hinstehen. Das ist genau das Ziel. Und Matthäus 10, 28, das ist so eine Zentralstelle, sagt: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist Gott der Vater. Das muss man einfach nüchtern sehen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der, der letztendlich der dreimal heilige Gott ist, der auch hier letztlich Leute in die Hölle werfen wird. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, der Ärger mit den Menschen, das ist zwar unangenehm, man will das vermeiden und das ärgert uns, aber es ist ein Klacks im Vergleich zu dem, wenn Gott sich gegen mich stellt. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen Gott fürchten, nicht die Menschen. Das ist nicht einfach. Der Mensch ist geboren für die Menschenfurcht. Das ist ein Zeichen vom letztendlich Sündenfall und hat natürlich auch viel mit dem Charakter zu tun. Es gibt Menschen, die sind eher anfällig bei der Menschenfurcht, wie der andere sind weniger. Aber jeder hat das Erbe hier des Sündenfalls. Die Bibel sagt darum klipp und klar, du sollst Gott fürchten und nicht die Menschen. Hebräer 13, 6. Das sind so Eckpfeiler. Einfach Eckpfeiler, dass wir hier nicht naiv sind. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Wisst ihr, das ist ungeheuer wichtig, wenn man geistlich in so einer Situation ist und so stabil ist, dass es mir egal ist, was die Menschen tun, dass ich keine Angst mehr habe vor dem, was ein Mensch mir antun kann, dann bin ich eigentlich in einer gesicherten Position. Nur ein Beispiel, ich habe als jung, frisch bekehrter Gläubiger, mich auf der Bank bekehrt, ist ja sicher nicht der Normalfall. Und ich habe dann angefangen, meine Kollegen und Kolleginnen zu evangelisieren. Ich habe damals etwas benutzt, was leider nicht mehr gibt. Es tut mir eigentlich leid, weil das war eines der besten Mittel, das es gab. Das hieß Samenkörnlein. Das war Traktate, die waren so groß wie 4 Briefmarken. Und das hast du aufgeschlagen und hast du eine kurze kleine Geschichte und dann die geistliche Wahrheit dazu. Also zum Beispiel eine kurze Geschichte, warum du dich bekehren musst. Und ich habe das unter anderem einer Kollegin gegeben, die sich dann nachher bekehrt hat. Und mein Chef war ein früherer Feldjäger, aber er war trotzdem ein Feigling. Er hat nicht den Mut gehabt, mir das ins Gesicht hinein zu sagen, dass ich ihn ärgere, weil ich hier evangelisiert habe hinter der Kulisse. Er hat dann das Mädchen genommen und hat deren gedroht. Sie soll es mir praktisch nahe bringen. Wenn ich nicht aufhöre mit dem, würde ich praktisch zu Fall kommen, rausfliegen und ähnliches. Er hat es schöner formuliert, aber es war klar, was er meint. Ich habe dann nichts gemacht wie gebetet und einfach mich ein bisschen vorsichtiger verhalten. Es ging kurze Zeit, dann war mein Chef weg. Und das ist ein Grundsatz, die Bibel sagt, du sollst dich nicht fürchten, was ein Mensch dir tun kann. Entweder streitet Gott für uns, wenn er nicht für uns streitet, dann können wir es bleiben lassen. Wenn Gott es zulässt, dass ich dann zum Beispiel den Job verliere, dann verliere ich ihn halt. Aber ich darf keine Angst haben. Angst ist immer ein Produkt der untersten Hölle. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. In dem Moment, wenn ich in Christus ruhe, dann kann ich auch Konsequenzen ertragen. Dann kann ich auch mit leben, dass was schief geht. Menschlich gesprochen, schief geht. Muss ja gar nicht sein. Ich musste mal wegen etwas, wo nicht mehr ging, musste ich meinen Job, ich war Filialleiter einer Bank, musste ich aufhören. Weil ich Widerstand hatte. Und da ging es um Sünde. Und am Anfang habt alle, oh, was da heult dann jeder und bedauert dich und so. Aber im Nachhinein war es von Gott her fantastisch. Es kam dann meine letzten 10,5 Jahre, wo ich gearbeitet habe, das war die beste Zeit, die ich je hatte. Das heißt, es war für mich ein Segen, dass das passiert ist. Wisst ihr, und es ist halt so, wenn ich wirklich glaube, ich zitiere es ja relativ oft, weil ich ja weiß, dass man es nicht glaubt, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, Entschuldigung, wo ist denn ein Problem? Da muss ich doch nur mich persönlich darauf konzentrieren, Gott zu lieben, Gott zu dienen im Evangelium seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, ihm nachzufolgen. Dann ist doch der Rest, so wie es hier steht, was könnte mir ein Mensch dann antun? Nix. 1. Petrus 4,4. Und das ist einfach ein Fakt. Die Welt, auch die fromme Welt, versteht nicht, wie wahre Gläubige denken. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Das heißt, die Welt versteht es nicht. Ich hatte im Beruf immer wieder solche Situationen, wo im Endeffekt ich sagen musste, ich mache es nicht, ich tue es nicht, ich kann es nicht. Das waren die unterschiedlichsten Dinge, da ging es manchmal bloß um ein Werbegeschenk für einen hochkarätigen Kunde. Ging nicht. Einmal wollte mein Chef, dass ich einem Kunde ein Kartenspiel geben sollte. Wollte ich nicht. Gott hat klar zu mir geredet, mach es nicht. Da musst du dann hinstehen und dann kriegst du Ärger, dann kriegst du Widerstand, dann wirst du eingeschüchtert. Oder die Frommen kommen und schüchtern dich ein. Und sagen, ja, so kannst du nicht vorgehen, du hast die Liebe nicht. Wisst ihr, jeder, der bei uns die Gemeinde verlassen hat, sagt es gleich und sagt, es ist keine Liebe da. Ja, wenn du halt ein bisschen nachguckst, was Liebe ist. Der eine wusste, dass wir keine, in dem Fall, Scheidung wieder Heirat machen. Und er wusste genau, die Dame wusste, sie will heiraten, obwohl sie geschieden war. Wir hätten sie halt nicht getraut. Aber sie wollte getraut werden, wenn sie einen Prediger geheiratet hat. Und dann hat sie halt Ausrede erfunden, warum sie weggegangen ist. Im Endeffekt war es relativ einfach. Wisst ihr, und das ist immer so. Du kriegst dann auch Ärger aus den gläubigen Reihen und man versucht dich auch einzuschüchtern. Es ist normal, du kriegst dann Widerstand. Also man muss einfach nüchtern, sachlich feststellen, die Welt versteht nicht, wenn wir geistlich konsequent sind, aber die geistlich unklaren Leute verstehen das noch viel weniger. Wisst ihr, da kriegst du Ärger, das ist normal. Wisst ihr, ich habe mit einem der namhaftesten Kreise in Deutschland zu der Gründergeneration gehört. Der Gründer selber war ein interessanter Mann und ich bin von Anfang an relativ schnell dazugestoßen. Am Schluss ging's nicht mehr und zwar da ging's um geistliche Positionen. Und zwar da ging's einfach darum, man wollte, dass ich kusche, dass ich nichts sage. Das haben wir mir auch gesagt, wenn du es doch nicht sagen würdest. Geht halt nicht, dann kriegst du Widerstand, dann kriegst du Ärger, dann versuchen wir dich einzuschüchtern. Einmal hat man mich zu einer Gerichtsverhandlung geladen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da saß ein großes Gremium von Brüdern und wollte wie eine Gerichtsverhandlung über etwas machen und haben sie mir angerufen, ich solle schnell so circa 3/4 Stunde in den Schwarzwald fahren, um mich vernehmen zu lassen. Dann habe ich ihnen gesagt, meine lieben Brüder, eins ist klar, ich habe es nicht ganz wüsch gesagt, aber ich habe es klipp und klar gesagt, zu Deutsch, ihr könnt machen, was ihr wollt, es fällt mir nicht einmal ein, dass ich zu euch komme. Wisst ihr, das ist einfach so, du wirst dann unter Druck gesetzt, das ist normal. Wenn du aber vor Gott richtig stehst, ist dir das egal. Du musst nur Angst haben, wenn du vor Gott nicht richtig stehst. Wenn der Herr dir widersteht, dann kriegst du ein Problem. Aber wenn die Menschen dir widerstehen, Entschuldigung, was ist ein Mensch im Vergleich zum dreimal heiligen Gott? Dann die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Und dass die Leute befremdet sind, die Welt sowieso. Wisst ihr, ich war mal beim Jubiläum, das ist nicht Jubiläum, da haben wir einen ersten Preis, glaube ich, gewonnen von der Bank. Und da war das im 5-Sterne-Hotel, das war Nobel und ich habe nicht immer gewusst, was das ist, was ich da essen musste. Gell? Und das war alles toll. Aber dann ist eine Dame zu mir gekommen, hat mich zum Tanz aufgefordert. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, nö. Ja, dann hat sie mir erklärt, warum. Sie wollte mich zum Tanz auffordern, weil sie gesehen hat, dass ich hier nicht mitmache, sondern einfach vielleicht sogar interessiert da sitze auf meinem Hocker und denen zuguckt habe. Und sie hat einfach Anstoß genommen, dass ich hier nicht mitmache. Und dann hat sie wohl gedacht, ich sei so verschüchtert, obwohl ich das ja normal nicht denke. Aber sie wollte mir helfen, gell? Und da ich sie dann habe abblitzen lassen, gell? Dann hast du gemerkt, dann war der Frust auch da. Wisst ihr, das ist normal. Die Welt wird uns nie verstehen. Auch dein Nachbar wird dich nicht verstehen. Dein Kollege wird dich nicht verstehen. Wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast, wird dich dein Ehepartner nicht verstehen. Und in der Gemeinde, wenn du in ihrer Gemeinde bist, wo die Leute unklar sind, sie werden dich nicht verstehen. Wisst ihr, da musst du einfach eiskalt sagen, ich kann gegen 2. Korinther 6,14 nicht verstoßen. Wenn du das tust, dann befremdet sie es. Wenn du ernst machst, 2. Timotheus 3, 12, das ist ja das Zeichen, dass du ernst machst. Solange du nicht ernst machst, hast du kein Problem. 2. Timotheus 3, 12, da sagt sie, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Sobald du ernst machst, kriegst du Ärger. Ist normal. Ich habe eher Bedenken, wenn du kein Ärger bekommst. Dann muss ich sagen, wenn du gar keinen Ärger hast, ja, wie lebst du geistlich? Sind alle zufrieden mit dir? Epheser 6, 10 bis 18, das ist ja das berühmte Kapitel der Waffenrüstung. Und da sagt Paulus, du musst stark sein im Herrn, du musst die Waffenrüstung anziehen. Und dann erklärt er etwas, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und zwar, er sagt dann, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dann erklärt er, dass ich drum die ganze Waffenrüstung anziehen muss, weil das halt so ist. Gell? Und hier dieser Ringkampf, der zeigt eigentlich, dass es um einen hautnahen Kampf geht, dass es also einem schon nahe geht. Und da steht jetzt bei Gewalten im Griechischen das Wort Exousia. Und das ist das Wort für Vollmacht. Das heißt, du könntest auch übersetzen, obwohl es außergewöhnlich wäre, hat meistens niemand den Mut dazu, gegen die Bevollmächtigen, gegen die Kosmokratoren, Englisch, Masters of the Universe, das sind die Figuren, wo man Dämonen abbildet, der Finsternis dieser Weltzeit, also diese Weltbeherrscher, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, in der unsichtbaren Welt. Jetzt sagt die Bibel, das sind Bevollmächtigte, das heißt, jetzt müssen wir ganz nüchtern sachlich sein, sie dürfen es. Das heißt, Gott hat es zugelassen, dass Finsternismächte das tun dürfen. Wisst ihr? Da muss ich zuerst dran gewöhnen an diese Gedanke. Dieser Gedanke ist außergewöhnlich, dass die Finsternismächte dürfen mich angreifen. Sie dürfen es. Gott hat es zugelassen, dass in dieser Zeit der Gnade die Finsternismächte die Gemeinde und die Gläubigen angreifen dürfen. Nur unter der Zulassung Gottes. Aber sie dürfen angreifen. Wisst ihr? Und er sagt klipp und klar, er hat ihnen das, das gehört einfach zu diesem geistlichen Kampf, das ist einfach da, er hat es ihnen erlaubt. Und jetzt sagt er, drum muss ich die Mittel Gottes, in dem Fall die Waffenrüstung anziehen, dass ich widerstehen kann. Ich möchte jetzt nicht über Waffenrüstung reden, weil die ist eigentlich, die Waffenrüstung ist nur ein Bild für eine geistliche Haltung. Jesaja 51, 7, das ist mir jetzt wichtiger von der Gesinnung, von der Einstellung her. Da sagt die Schrift, hört auf mich, ihr, der die Gerechtigkeit kennt, Gläubige, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt, Wiedergeborene, die wissen, was gut und böse ist. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Das heißt, du brauchst vor Menschen keine Angst zu haben. Aber was sie sagen. Wisst ihr, ich war mal auf so einer Konferenz und da haben wir mir, hinterher hat man mich ausgebotet, dann hat man mir gesagt, naja, du hast dich ungebührlich benommen. Und das ist wohl das Übelste, was du jemand sagen kannst. Wenn du ein Diener bist im Reich Gottes und man sagt dir, du benimmst dich ungebührlich, ist für mich schon Disqualifikation. Dann habe ich nach ihnen nachgefragt, habe die Beteiligten rumgefragt, was habe ich gemacht, habe ich was getan? Nö, war nichts. Wisst ihr, was sich herausgestellt hat? Ich habe lediglich dem Leiter dieser großen Konferenz gesagt, dass er in einem Punkt zu lasch sei. Das war mein Vergehen. Wisst ihr, und sobald du ehrlich bist und sagst, was du denkst, vielleicht ist es manchmal besser, man sagt nicht unbedingt immer alles gleich, was man denkt, aber wenn man mich fragt, dann sage ich die Wahrheit. Und wenn man letztendlich dann klar Stellung bezieht, auch zu geistlichen Dingen, dann kriegst du Widerstand. Dann versucht man dich einzuschüchtern. Ist normal. Gehört zum Kampf. Apostelgeschichte 5, 26 ist ja die berühmte Geschichte, wo sie hier, und hier sind es jetzt nicht die geistlichen Leute, sondern da ist die Welt. Die fromme Welt hat da ja immer auch dazugehört, ein Stück. Und zwar, hier haben wir in dem Fall der Hohe Rat war Welt, die waren nicht gerettet, waren keine Wiedergeborene, aber fromme Welt. Und die fromme Welt, Galater 4, 29, verfolgt immer die wirklich Wiedergeborene. Truppe der Gläubigen, das ist normal, das sind unsere Feinde. Und ich habe jetzt draußen liegt das Heftchen vom Felix Manns, wisst ihr, das ist so einfach. Als die Täufer damals kamen, hat sie dann diskreditiert wegen der Sache, wo in Münster passiert ist. Das war Pfingstler. Das war reformatorische Pfingstler. Die kannst du ja vergessen in dem Fall. Die haben natürlich hier versucht, Gottesstaat aufzurichten und haben alle Grenzen überschritten. Das ist was anderes. Aber die echten Täufer waren glasklare Leute. Die haben im Prinzip das gleiche vertreten, was wir heute auch vertreten. Und die Katholische haben sie verbrannt. Und das vom Felix Manns Bericht, die Evangelische haben sie ersäuft. Wisst ihr, und die nach dem Fleischgeborenen, die nicht wiedergeborenen, fromme Leute auch der Institutionen, sind immer die Feinde der echten Gläubigen. Das ist immer so. Das war schon zur Reformation so. Das geht durch die Kirchgeschichte durch wie ein roter Faden. Und hier hast du halt das Judentum, hier hast du die Leute, die der Herr Jesus nicht wollte, die wollte auch die Gemeinde, die Apostel nicht. Gell, und jetzt siehst du einfach hier, wie dieser Kampf geht, wo sie sagen, du sollst nicht mehr vom Namen Jesus reden. Aber die Bibel sagt klipp und klar, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Gott hat beschlossen, dass sein Sohn, der ja wesensgleich mit ihm ist, von der Gottheit her, das war die Bedingung, dass er überhaupt die ganze Welt erlösen konnte, als er sein kostbares und teures Blut vergossen hat, hat Gott in seinem Ratschluss mit dem Sohn beschlossen, dass nur ein Weg des Heils gibt, in den Himmel zu kommen, die Person Jesu allein und sein kostbares und teures vergossenes Blut, das die Sünde hinwegnimmt, Wiedergeburt. Und hier sagt der klipp und klar, nachdem sie ihn auffordert, er soll praktisch nichts mehr sagen, er soll still sein, der Petrus, die Apostel sollen still sein, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wieder der Gedanke, man fürchtet Gott mehr als Menschen. Und dann erklärt er, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, ihr habt ihn umgebracht, er aber ist Fürst und Retter und zur Rechte erhöht und auf sein Name muss Buße und Vergebung der Sünde praktisch bereitgestellt werden. Ich sage es in meinen Worten. Ja, und dann gibt es ja einen Kampf auf Leben und Tod fast bei denen. Und Gamaliel gibt dir noch einen relativ vernünftigen Rat und sagt, naja, passt auf, dass er nicht gegen Gott kämpft, vielleicht haben die recht. Und dann haben sie wieder mit Schlägen bedacht, gell, das ging dann nicht so einfach. Die sind dann wirklich geschlagen worden, vermutlich diese 39 Schläge. 40 minus 1, 39 Schläge, schätze ich. Und es heißt dann, Vers 41, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie hörten nicht auf, sich zu versammeln. Wisst ihr, es ist unangenehm, wenn du Ärger kriegst, es ist unangenehm, wenn du Widerstand kriegst, aber es ist irgendwo normal. Und jetzt sagt Paulus was ganz Einfaches. Er sagt nicht, weich dem aus. Er sagt in unserem Vers 28, lasst euch nicht einschüchtern. Wenn die Widersacher am Werke sind, für sie, wenn die das tun, ist das Zeichen, dass sie verderbt sind. Es war interessant, als Zwingli Felix Manns preisgegeben hat, dass er ersäuft wurde. Es war einer seiner besten Freunde. Seine Frau, Zwinglis Frau, schrieb dann später, von der Stunde an, wo er praktisch Felix Manns dem Märtyrertod preisgegeben hat, weil sein bester Freund ins Messer geliefert hat, sagt er, war er nicht mehr derselbe. Und er ist dann in der Schlacht bei Kappeln gestorben, weil er zum Schwert gegriffen hat. Also da war dann geistlich der Bruch endgültig da. Ist ja, und das ist das Problem. Wir müssen da eigentlich immer nur gucken, dass wir mit Gott in Ordnung sind, dass wir Gott fürchten, nicht die Menschen. Und dann kann es uns, Erführungszeichen, egal sei, was Widerstand kommt, egal sei, was kommt. Der Widerstand darf nie dazu führen, dass wir eingeschüchtert werden. Das sagt Paulus. Lasst euch nicht einschüchtern. Weil dass die so sind, ist ein Zeichen, dass sie zum Verderben gehören, dass ihr den Widerstand habt, ist ein Zeichen, dass ihr zu den Geretteten gehört. Das ist einfach normal. 1. Petrus 3, 13. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern Heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, was sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Also hier sagt jetzt Petrus was Hochinteressantes. Wenn ihr wirklich leiden müsst, wegen dem Evangelium, weil ihr eine klare Haltung einnimmt, dann sagt er, A, ihr seid glückselig, ihr braucht euch nicht zu fürchten, die können noch so drohen. Ihr müsst gucken, dass Gott in euren Herzen geheiligt ist, dass ihr mit Gott in Ordnung seid. Und dann müsst ihr bereit sein, Rechenschaft zu geben. Ihr müsst einfach denen sagen, warum ihr so seid. Es kommt was Wichtiges. Mit Sanftmut und Ehrerbietung und gutem Gewissen. Und gleichzeitig muss euer Leben mit dem übereinstimmen, dass ihr nämlich seht, dass ihr einen guten Wandel führt. Das war ja Vers 27 von Philipper 1. Jetzt sagt Paulus praktisch, ich lese es nur Parallelstelle zu Philipper 1, 28, die praktisch in die gleiche Richtung geht. Er sagt hier klipp und klar, der Petrus, das gleiche wie in Paulus, wir müssen einfach die richtige Haltung einnehmen und bereit sein, ich sage mal so, unser Geburtsrecht anzuerkennen. Einfach uns klar zu werden, ist halt so. Wisst ihr? Jesaja 51, 12. Wisst ihr, was da hilft? Ein Aufkleber auf dem Auto. Was denkt ihr, wie oft ich schon gedacht habe, muss er ehrlich sein, jetzt bringt die Heuchelei, bringt ja nichts, die Fromme. Wie oft ich schon gedacht habe, wenn ich jetzt nur keinen Aufkleber drauf hätte, dann würde ich es dir zeigen. Aber da hat es so geführt, da ist ein Aufkleber drauf und dann fällt dir wieder ein, aha, du bist ein Gläubiger, jetzt sieht das jeder, jetzt benimmst du dich anständig. Das sind so kleine Hilfsmittel. Verkehrshilfsmittel. Jesaja 51, 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Ist euch aufgefallen? Es kommen hier die ganze Zeit die gleichen Grundansätze, die immer das Gleiche sagen. Gott sagt jetzt, wer bist du, dass du nicht mich fürchtest, sondern diese Leute? Im Prinzip, wenn du mich fürchtest, brauchst du keine Angst mehr haben vor den Menschen. Dann geht die Menschenfurcht weg. Das ist eine für sich das, was der Paulus will. Er sagt, lasst euch nicht einschüchtern, die können noch so Widerstand leisten, weil ihr seid ja Gläubige und damit gehört ihr zu dieser Gruppe, die hier genannt wird. Psalm 66, 9 bis 13, man muss halt das einfach sich vergegenwärtigen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern und die werden wir auch nie ändern können, das ist einfach so. Der unsere Seelen am Leben erhielt und unsere Füße nicht wanken ließ. Denn du hast uns geprüft, oh Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unsere Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen, und da steht im Hebräischen Enosh, das ist immer der böse Mensch, du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Du hast uns herausgeführt in die Fülle. Und dann sagt er, ich will mit Brandopfern in dein Haus kommen. Brandopfer ist immer ganz Hingabe. Also er sagt hier klipp und klar, es ist einfach so, es kann sein, dass Gott mich prüft. Dass er mich einer bestimmten Schule unterwirft, dass ich bestimmte Dinge lerne. Wisst ihr, man denkt ja kurzfristig. Ich hatte gerade, wie gesagt, einmal einen Vorgesetzten, der mir das Leben wirklich, wenn es das gibt, auf der Erde schon, dann hat er mir es zur Hölle gemacht. Der mich gequält ohne Ende. Und ich habe es manchmal auch nicht verstanden und ich habe manchmal auch geistlich mit letzter Kraft mich noch beherrschen können. Manchmal haben wir ja nicht mehr beherrschen können, aber es war furchtbar. Und erst als das rum war, kamen meine Kämpfe damals mit der klassischen Pfingstbewegung. Wisst ihr, was war? Als diese Kämpfe kamen, war ich durch die Kämpfe mit meinem Vorgesetzten so stabil, so abgeschottet, so gehärtet, abgeprallt wie nix. Ich hab das fast als, ich sag mal, ich will es nicht untertreiben, indem ich sage, unbedeutend empfunden, aber es hat mich in keinster Weise ergriffen, wie das, was im Geschäft war. Das heißt, Gott hat mich im Geschäft einer ganz harten Schule unterworfen und da war ich geistlich gerüstet für einen Kampf, der ungeheuer wichtig war. Wieso und so müsst ihr einfach die Stelle sehen aus dem Psalm 66, 9 bis 13. Schon ein wichtiger Punkt. Kolosser 4, 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich soll mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, mich benehmen. Wisst ihr, es ist nicht immer ein Zeichen von Geistlichkeit, wenn man ein plumpes Zeugnis gibt. Das ist manchmal ein Zeichen von Dummheit. Sondern die Bibel sagt, du sollst Zeugnis geben mit Weisheit. Du musst dir überlegen, was du jemandem sagst. Ich habe mal meinen Kollegen gesagt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Das war nicht unbedingt weise. Die haben uns dann entsprechend auch Jahre danach noch vorgehalten. Wisst ihr, man muss einfach manchmal beten und sagen, Herr, was soll ich tun? Ich habe eine Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt, aber die ist mir wichtig. Eine Parallelschiene auf der Bank, das war Direktor fürs Unternehmensgeschäft. Der war rein von der Stellung her Stufe über mir. Der hat immer gelästert. Und der hat den Namen Jesus gelästert. Und zum Glück war ich am Anfang so feig, dass ich nicht sofort reagiert habe. Aber das war auch richtig, weil ich musste zuerst vor Gott um Weisheit bitten, wie ich reagiere. Und ich habe dann vor Gott gemerkt, du darfst jetzt nicht schnell reagieren. Die Stunde wird kommen. Und dann habe ich einfach gewartet, ganz ruhig. Und dann kam die Stunde. Ich habe es nicht gemerkt, dass die Stunde da ist. Der hat wieder diese furchtbare Lästerung laut von sich gegeben. Die Sekretärin war da, ist da gestanden, hat er das wieder von sich gegeben. Und dann mache ich etwas, was ich nicht erklären konnte. Ich mache einen Schritt auf den zu und sage zu ihm, für das, was Sie gerade gesagt haben, werden Sie in die Hölle fahren. Dann habe ich rumgetreten und bin die Treppe runter. Wo ich unter war, bin ich zusammengezuckt und gesagt, was hast du gemacht? Aber es ist einfach so, ich sage es mal vorsichtig, wenn dann Gott die Stunde gibt, dann kannst du auch, wenn es von der Weisheit Gottes her gerechtfertigt ist, und zwar das Beste, was je passiert ist, heute, obwohl wir beide im Ruhestand sind, haben wir das beste Verhältnis miteinander. Das ist hochinteressant. Wir rufen uns heute gegenseitig zum Geburtstag an. Er hat mich zu seiner Verabschiedung eingeladen. Seltsam. Das hat gar nichts Negatives bewirkt. Aber manchmal musst du einfach warten, bis die Weisheit Gottes da ist. Und da kommt Jakobus 1, 5 bis 8, wo die Bibel sagt, wer Weisheit mangelt, der bitte. Du musst bitten, dass du Weisheit von Gott bekommst. Und die Bibel sagt, wenn du nicht zweifelst, bekommst du sie auch. Und dann gibt dir Gott zur richtigen Zeit das Richtige. Und dann brauchst du auch keine Angst haben. Wisst ihr, du hast ja meistens Angst, dass du dich versündigst, weil du nichts sagst. Oder du hast Angst, dann, dass, wenn du was sagst, dass du es überzogen machst. Und beide Ängste sind ja berechtigt, weil so sind wir ja. Wenn ich aber ganz ruhig bin und Gott mehr fürchte wie die Menschen und sage, Herr, du sagst mit Weisheit, jetzt bitte ich einfach, gib mir Weisheit, ich bete oft, gib mir den Aufhänger. Dass Gott mir die Gelegenheit gibt, wo ich was sagen kann und sich dann darauf verlässt, dass er die Weisheit auslöst, dann passiert nichts. Dann wird Gott es zur rechten Zeit so machen, dass ich genau das Richtige sage. Wieso? Dann habe ich auch keine Angst vor den Menschen. Und dann kann mich auch keiner fertig machen. Geht nicht. Weil dann stehe ich auf der Seite Gottes, er steht hinter mir und dann ist das so von Gott gemacht, dass der nichts mehr machen kann. Römer 14, 7 bis 12. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Denn leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was achtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich muss mir immer klar sein, ich brauche mich auch nicht aufregen über den anderen Gläubigen. Ich brauche ihn weder zu richten, noch ihn zu verachten. Letztendlich steht jeder Gläubige allein vor Gott. Das ist was anderes, wenn ich Verantwortung habe und bestimmte Dinge abstellen muss. Das ist was anderes. Aber letztendlich muss ich mir klar sein, ich muss vor Gott einmal Rechenschaft ablegen, wie ich gehandelt habe. Also muss ich Gott fürchten und nicht die Menschen. Und dann kann man auch den Menschen manchmal Dinge sagen, wo man vielleicht normalerweise den Mut nicht hätte. 1. Korinther 4,4. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist, der mich beurteilt. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, mich anschießt wegen irgendetwas, dann muss ich das zuerst vor Gott prüfen. Es könnte ja sein, 1. Korinther 4,4 stimmt, dass ich was nicht gemerkt habe, muss ich mich zuerst prüfen. Wenn ich mich aber geprüft habe vor Gott und merke, das stimmt nicht, dann widerstehe ich dem. Wenn er aber recht hat, dann gebe ich nach. Das ist geistliche Haltung. Alles andere ist Unsinn. Aber jetzt Angst zu haben, oh, der hat was zu mir gesagt, Entschuldigung. Große Namen gibt es nicht im Reich Gottes, wisst ihr. Ich habe früher auch geglaubt, oh. Ich hatte einen Bruder, der hat wirklich eifältige Gabe und der kann kaum reden, aber er kann etwas. Er hat vor Gott die Fähigkeit, dass er andere ermahnen kann und er macht das genial. Der macht das auf eine Art und Weise. Man kann streiten, ob es angenehm ist, wie er es macht. Ich war mal dabei, wo er jemand verwandt hat, der ist so innerlich zusammengebrochen, dass er sich auf den Tisch gelegt hat und geschlafen hat. Und der war in einer Veranstaltung und da war ein namhafter Professor, der hat hier einen Vortrag gehalten und ihm ist plötzlich klar geworden, der ist nicht wiedergeboren. Theaterveranstaltung. Ist der vorgegangen zu dem Mann und hat gesagt, Entschuldigung, Sie sind nicht gläubig. Was redet Sie da? Ohne Anzahl der Person, das ist halt das Entscheidende. Und um das geht es ja auch Paulus. Er sagt, wenn du geistlich durch deine Haltung, dass du eine klare Haltung einnimmst, Widerstand bekommst oder verlästert wirst, darfst du nicht nachgeben und darfst nicht zurückweichen. Du darfst praktisch nicht frustriert werden, du darfst nicht aufgeben, sondern musst hinstehen, weil du stehst vor Gott, du musst es vor Gott verantworten und nicht vor den Menschen. Weil 2. Korinther 5, das ist Parallelstelle zu Römer 14, 10 und Folgeverse, zeigt ganz einfach, und zwar, ich denke, schon ein wichtiger Punkt, da sagt er wiederum, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi letztendlich erscheinen müssen und sagt klipp und klar, wir leben hier im Glauben, nicht im Schauer. Eigentlich haben wir alle Lust, letztendlich auszuwandern und beim Herrn zu sein. Diese Zustände will keiner, oder? Ich will doch nicht, dass ich dauernd Ärger habe mit bestimmten Leuten, die meine geistliche Haltung nicht sehen. Ich habe jetzt wieder ein Problem, das ist mir jetzt schon klar. Ich habe im Auto einen kleinen Schaden. Mir ist jetzt schon klar, was mache ich mit dem? Fange jetzt mit dem Händler wegen irgendwas? Jetzt musst du wieder vor Gott bitte was Weisheit. Wie gehe ich vor, gell? Dass das alles bereitet ist? Gell? Wer will das? Das will niemand. Und das bewirkt halt, wenn du zu lange so kämpfst und du nicht die Haltung hast, dass du vor Gott in Christus stehst, und praktisch Gott fürchtest und aus dem Grund das alles tust. Wenn du es tust um die Menschen willen oder weil du einfach sauber sein willst, aber du fürchtest nicht Gott, sondern du tust nur, dass du sauber bist, dass du deine Ruhe hast, dann zermürbst du dich, dann machst dich kaputt und dann hast du die Nase voll. Wisst ihr, was die Folge davon ist? Das ist ganz bösartig. Irgendwann kommt dann der Hader Gott gegenüber. Warum lässt du zu, dass ich dauernd diese Kämpfe habe? Warum muss ich dauernd hier Schläge einstecken? Bin ich vor Gott in Christus, dass ich nämlich aus Furcht vor ihm das tue? Und dann interessiert mich das nicht. Dann ist das für mich normal. Wisst ihr, und da geht es bei dem Ganzen, was der Paulus hier in Vers 28 schreibt, geht es um Gesinnung, Einstellung. 1. Korinther 3,11 wiederholt es nochmals, diese Sache, da man sich einfach bewusst ist, man muss vom Preisgericht Christi erscheinen, man muss sich bewusst sein, das Feuergericht beim Preisgericht wird ganz einfach sein. Du hast in der geistlichen Welt, hast du Werke, Taten, du hast Dinge produziert und im Preisgericht wird was ganz Einfaches passieren. Das Feuer Gottes wird durch dein Leben hindurchgehen und diese Dinge ganz einfach prüfen. Ist es Gold, Silber oder kostbare Steine, so steht es im 1. Korinther 3, dann bleibt es. Ist es Holz, Heu, Stroh, dann verbrennt es. Und das, was übrig bleibt, das ist dein Lohn, so einfach ist es. Jetzt muss ich mir einfach bewusst sein, letztendlich, es hat alles nur mit Gott und mir zu tun. Wisst ihr, wenn ich einmal merke, dass mein ganzes Leben eine Auseinandersetzung zwischen dem Herrn und mir ist und mit den Leuten gar nichts zu tun hat, ob die mit mir zufrieden sind, ob die mir Widerstand leisten, ob die mich ärgern, wenn die es hinkriegen, dass ich resigniere, das ist ja das, was der Paulus sagt, dass ich praktisch mich einschüchtern lasse, ich sage es in meinen Worten, dann hat der Teufel gewonnen. Letztendlich ist, geht es immer nur um eine Sache, stehe ich vor Gott und fürchte ihn und bin ihm in letzter Konsequenz verantwortlich oder den Menschen, das ist der Freund. Der springende Punkt, gell? Apostelgeschichte 17,30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, der Jesus wird dieses Gericht durchführen. Und es muss letztendlich klar sein, ich bin bedingt den Menschen verantwortlich. Aber ich bin immer zuerst Gott verantwortlich. Und wenn die Menschen mit mir nicht zufrieden sind, ist nur die Frage, ist Gott mit mir zufrieden? Wenn Gott mit mir zufrieden ist, dann ist völlig egal, ob die Menschen mit mir zufrieden sind oder nicht. Wisst ihr, dann kann man zu mir sagen, du bist ein unmöglicher Mensch. Solange ich vor Gott das Richtige tue, ist es egal. Wenn man allerdings zu mir sagt, du bist ein unmöglicher Mensch, wenn ich das tue, was vor Gott nicht in Ordnung ist, dann muss ich in mich gehen. Dann muss ich Buße tun. Aber letztendlich ist immer Sache zwischen mir und dem Herr. 1. Korinther 4, 11 bis 16. Da sagt die Bibel jetzt was ganz Einfaches. Bis zur Stunde leiden wir Hunger, Durst, Blöße werden geschlagen, haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch, und da steht das harte Wort für ermahne, da heißt es praktisch, ich rede euch ins Gewisse, als meine geliebten Kinder, wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Jetzt sagt der Paulus ganz einfach, es ist normal, dass wir Ärger haben. Es ist normal, dass wir Widerstand haben. Er sagt sogar, Hunger ist normal, Durst ist normal, Blöße ist normal, geschlagen werden ist normal, keine Bleibe zu haben ist normal, Arbeit, dass man schaffen muss, dass man seinen Lebensunterhalt verdient, geschmäht zu werden ist normal, verfolgt zu werden ist normal, gelästert zu werden ist normal. Und dann sagt er klipp und klar, ich ermahne euch, ich rede euch ins Gewisse, weil ihr geliebte Kinder Gottes seid, Wiedergeborene, verhaltet euch richtig. Und jetzt erklärt er ganz einfach, wie. Er sagt, werdet meine Nachahmer. Das heißt, ich kann genau beim Paulus nachsehen, wie er reagiert hat. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16, sehen wir nachher. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz üblen Kapitel. 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Das ist vielleicht das trübste Kapitel unserer Generation. Da steht, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht ein Wort, das in der Bibel in Matthäus 8, Vers 28 für den besessenen Gadarener gebraucht wird. Also diese schlimme Zeit wird so schlimm sein wie Besessene. Das heißt, du hast Finsternis, du hast die Leute sind wie besessen. Da ist alles durcheinander. Und er sagt, das wird in den letzten Tagen geschehen, in der Endzeit. Jetzt erklärt er, die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, da steht bei verleumderisch diabolisch im Griechischen, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein der Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und ihr könnt es jetzt voll durchlesen, wo Jambres und Jambres die zwei Zauberer genannt werden. Er zeigt hier, das ist einfach normal. Du hast Endzeit. Wisst ihr, und in der Endzeit werden die Leute undankbar sein. Wisst ihr, wir sind ja konservativ. Also meine Frau und ich sind beide Kinder einer kleinen Einzelhandelsfirma. Wir sind beide auferzogen worden. Wisst ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Meine Oma hat mich noch gezüchtigt, wisst ihr wie? Die hat die Landjäger genommen, hat sie mir um die Löffel rumgeschlagen. Also da ging es schon ein bisschen anders zu. Ich bin noch mit dem Kerbisch und dem Teppichpatscher durchgewalkt worden. Es war normal, völlig normal. Und meine Frau und ich haben diese, das haben uns eingebläut. Das ist drin. Unsere Kinder haben das auch noch teilweise drin. Wisst ihr,
Jetzt bist du aufgewachsen worden, wo du genau wusstest, was ist Zucht, was ist Ordnung. Da tust du nicht leichter, dich zu bekehren, weil du genau weißt, wenn Gott dann sagt, das ist Sünde, dann weißt du, du bist verloren. Von daher hast du es leichter, dich auch zu bekehren, wie ein Mensch, wo in dieser Gottlosigkeit aufwächst. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt bist du natürlich gewöhnt, dass bestimmte Dinge normal sind, auch unter Gläubigen. Ich sage es euch ganz ehrlich, wo ich das erste Mal wirklich mitbekommen habe, dass Gläubige mich ohne mit der Wimper zu zucken anlügen, das ist für mich eine geistliche Welt zusammengebrochen. Weil ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Oder wenn ich, mir hat mir das beigebracht, hat mir klipp und klar gesagt, wenn dir jemand was gibt, dann sagst du Danke. Wenn du was willst, dann sagst du Bitte. Du gehst nur zu dem, weil der kauft bei uns. Wisst ihr, wie man, das war ein bürgerliches Denken. Und jetzt hast du plötzlich eine Zeit, wo selbst die Gläubigen das nicht mehr tun. Wo alles durcheinander ist, alles chaotisch ist, wo der Anstand zu Bruch geht. Wisst ihr, und jetzt kommt halt das Problem. Das ist ja eine Form von Widerstand, wo du jetzt sagst, ja, da greift mich ja keiner an. Aber das Tun dieser Leute im gläubigen Kreisen greift dich an. Und es kann dann sein, dass du eingeschüchtert wirst, weil du schon fast verrückt wirst und sagst, ja, bin ich nicht der einzig Normale. Diese Einschüchterung, dieser Widerstand, der kann aktiv sein, indem du angegriffen wirst. Der kann aber auch passiv sein, indem du plötzlich in der geistlichen Welt, jetzt gehen wir mal von der Welt weg, die mich ergreift, indem du, und auch von denen, die mich geistlich angreifen. Jetzt gehen wir mal in die Reihe der eigenen. Da kannst du Widerstand empfangen, weil du geistlich normal bist und weil du klar bist und weil du ganz klare Prinzipien hast. Und plötzlich triffst du auf eine Welt, wo alles anders ist. Das ist alles verrückt. Und jetzt sagt Paulus, du darfst dich aber nicht hier im Endeffekt einschüchtern lassen, weil es macht dann der Teufel, der schüchtert dich durch das auch ein, indem du dich zurückziehst, indem du frustriert bist, indem du dann beleidigt bist. Das ist alles nur Taktik vom Teufel, um dich letztendlich stillzulegen. In 2. Timotheus 4,14 sagt Paulus zum Beispiel, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Wisst ihr, da haben wir doch den Mut gar nicht mehr dazu. Soll ich jetzt sagen, der Leiter dieses Missionswerk hat mir viel Böses getan, der Herr vergelte ihm? Wenn ich das öffentlich sage, halt mal, oh, der Kalaman ist rachsüchtig. Der ist nicht vergebungsbereit, der ist unversöhnlich, wisst ihr? Aber da muss man mal gucken, wie der Paulus vorgeht. Er sagt zu anderen, vor dem hüte auch du dich. Wir haben jetzt gefragt, sollen wir vor dem Bruder warnen? Ich habe dann in meiner Gutmütigkeit gesagt, naja, jetzt warten wir mal ab. Wahrscheinlich wäre es besser gesagt, ja, warne vor ihm. Wisst ihr, du musst einfach geistlich konsequent sein, aber da musst du dir dann einfach bewusst sein, dann kriegst du Ärger. Geistliche Konsequenz hat Ärger. Egal wie du handelst. Selbst wenn du konsequent bist, der andere nicht konsequent. Und jetzt sagt er was ganz Interessantes, Vers 17. Nachdem er vorher schon sagt, alle haben mich verlassen. Kann passieren, dass du nur allein dastehst und denkst, bin ich jetzt der einzige Normale, sind alle durchdreht. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bei Erlösen steht das Wort für aus der Situation herausholen und bei Retten steht das Wort für in den Himmel kommen. Einmal als Sozo, einmal als Ruomai. Und hier ist eine ganz klare Aussage. Er sagt, wenn die Menschen dir Widerstand leisten, wenn du verzweifelst an deiner Umwelt, weißt du, wenn du in einer bestimmten Weise erzogen bist, dann erwartest du ja, dass bestimmte Reaktionen kommen. Das haben wir auch lernen müssen in der Gemeindearbeit, dass die Reaktionen nicht kommen. Was machst du jetzt? Weißt, verzweifelst du oder schmeißt hin oder sagst, weißt, Paulus sagt, der Herr war der, der mich letztendlich durchgebracht hat. Er stärkte mich, er stand mir bei, der hat mich aus jeder dieser Situationen gerettet. Und so sagt er in 2. Korinther 1,10. Das muss klar sein. wisst ihr, ich will auf das raus, egal was passiert, ob Menschen mir aktiv, passiv oder durch ihr Verhalten widerstehen. Paulus sagt, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Da steht das gleiche Wort wie in unserem Text von 2. Timotheus 4 für Erlösen. Und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns ferner retten wird. Damit sagt er doch, er hat mich in der Vergangenheit aus dem Elend rausgeholt, er holt mich jetzt raus, und wer wird mich in Zukunft herausholen? Wisst ihr, und wenn das jemand tut, dass er vor Gott in Christus so läuft, dass ihm egal ist, was die Menschen sagen, dann kannst du auch erhobenen Hauptes bei den Ungläubigen sein, dann kannst du erhobenen Hauptes bei den Halbgläubigen sein und dann kannst du erhobenen Hauptes bei den Gläubigen sein, egal wo du bist. Weil du stehst ja vor Gott. Du gibst ihm Rechenschaft. Du fürchtest ihn. Wisst ihr? Und damit muss ich meine ganze Konzentration nur noch auf den Punkt richten, dass ich vor Gott in Ordnung bin. Es kann natürlich sein, dass ich dann längere Zeit vor Gott wirklich bewegen muss. Wie reagiere ich? Das ist manchmal nicht einfach. Gebe ich auf und zu. Jakobus 5, 6. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Den Gerechten. Wisst ihr, manchmal kann Gerechter nicht widerstehen. Matthäus 5, 39 bis 42. Die berühmte Stelle aus der Bergpredigt, wo der Herr Jesus sagt, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Er soll dem Bösen gar nicht widerstehen. Er soll schon alles gefallen lassen. Aber, wenn man jetzt die Bibel ernst nimmt und wirklich glaubt, dass die Bibel ein Ganzes ist und dass man alle Stellen lesen muss und dass die Bibel komplett Wahrheit gibt, dann verstößt Paulus gegen diese Wahrheit in Apostelgeschichte 16, 35. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lasst jene Leute frei. Es war in Philippi, wo er im Gefängnis war. Da verkündigte der Kerkermeister dem Paulus diese Worte, die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen, uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt schicken sie uns heimlich fort, nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Beides ist die Wahrheit. Ich muss vor Gott klären, wo muss ich mir etwas gefallen lassen? Warum hat Paulus das gemacht? Ist doch klar. Er musste die Lydia und die Frau schützen. Die hatte keine Verteidigung. Er musste die schützen. Also geht er hier hin und zwingt die, dass die Obrigkeit sich hier praktisch demütigt vor ihm und Angst hat vor ihm. Damit schützt er andere Gläubige. Ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt ganz allein gewesen wäre, es wäre niemand gewesen, den er schützen müsste, hätte er stillschweigend seinen Koffer gepackt, wäre weggegangen. Wisst ihr, von daher geistlich immer alle Seiten prüfen und dann vor Gott entscheiden, ja oder nein. Jetzt kommt jemand und sagt, du bist ungeistlich, weil du die aufgefordert hast, dass sie hier sich vor dir demütigen. Das ist mir das egal. Ihr begreift, das ist mir das egal. Oder ich handle nach Matthäus 5, 39. Halt die andere Wange hin, dann sagt jemand zu mir, du bist ein Laschi. Muss ich sagen, ist egal. Und die Frage ist allein, ist es vor Gott richtig? Fürchte ich ihn? Mache ich es wegen ihm? Meist, wenn es die Bibel sagt, dann ist okay. 1. Thessalonicher 5, 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Es ist ein Unterschied. Wisst ihr, mir passiert, wenn ich Gott liebe, nichts, was nicht zu meinem Besten dient. Der Welt oder dem ungeistlichen Gläubiger kann alles passieren. Versteht ihr? Ich bin auf einer viel besseren Seite. Ich habe Sicherheit. Ich kann, wie der Paulus sagt, ich kann die Widersacher übersehen. Ich brauche mich nicht zurückziehen. Ich brauche mich nicht einschüchtern lassen, weil ich auf der richtigen Seite bin. Und in 2. Korinther 2 sagt er das ja im Triumphzug. Da sagt er, für der eine ist es letztendlich ein Triumphzug, der zum Leben führt, und für den anderen ist Verderben. Es muss uns klar sein, der andere kann vielleicht einmal Recht bekommen. Er kann mich einmal ein Stück weit öffentlich gesehen überwinden. Aber entscheidend ist, ob ich dem Lamme folge, dem Herr Jesus, wohin er hingeht, ob ich auf der Seite Gottes bin, dann werde ich, so wie es in 2. Korinther 2 steht, wie im Triumphzug am Schluss ans Ziel kommen. Und er sagt dann klipp und klar, und das ist jetzt auch für mich interessant, aus Lauterkeit, von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus, dann stehe ich vor Gott und dann bin ich wie im Triumphzug, selbst wenn ich einmal eine Schlacht verliere. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber für die andere ist das Zeichen des Verderbens, wenn sie nicht auf dieser Schiene geht, nämlich Gott zuerst und dann der Rest nicht. Und darum steht in Malachi 3, ab 16, dass Gott in der Endzeit ein Gedenkbuch schreibt für die, die ihn fürchten. Und dann sagt er was Großartiges. Es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Gerade in der Endzeit wird der Unterschied sein, ob jemand Gott fürchtet und letztendlich alles von ihm aus tut, und die Menschen sind zweitrangig oder nicht. Nämlich Gott wird hier selber kämpfen. Wenn man jetzt 2. Korinther 4, das ganze Kapitel sich ansieht, das ist praktisch Parallelstelle zu dem, was Paulus uns im Philipperbrief sagt. Ist jetzt bloß ein ganzes Kapitel. Und zwar, es ist relativ einfach. Paulus will ja, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und zwar, er sagt hier klipp und klar, die Widersacher dürfen mich nicht einschüchtern. Jetzt sagt er hier, darum lassen wir uns nicht entmutigen, das ist einschüchtern, sondern weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Wisst ihr, ich muss ja nur klar sehen vor Gott, hat er mir den Auftrag gegeben oder nicht? Da kann hundertmal, was mir schon passiert ist, Leute begegnen, die zu mir sagen, wir wollen nicht mehr, dass du das sagst. Ich muss sagen, interessiert mich nicht. Ich sage, was ich will. Ja, wir wollen das nicht. So interessiert mich nicht. Die Bibel sagt es und ich stehe vor Gott und nicht vor euch. Denn es sagt er, wir lehnen auch schändliche Heimlichkeiten ab. Wir fälschen nicht das Wort Gottes. Wisst ihr, ich schaue klar, damit die Bibel fälscht. Das ist brutal. Nicht nur, dass man Texte weglässt oder so, sondern guckt her, die Piscator-Bibel ist eine der größten und besten reformatorischen Bibeln, die es gibt. Die ist in Bern sogar öffentlich ausgelegt und man hat sie mit einer Kette angekettet, dass man sie nicht stiehlt. Aber da ist ein Problem. Die Piscator-Bibel schreibt, weil sie eine kalvinistische Bibel ist, in 1. Timotheus 4, wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also wo er praktisch sagt, keine Erwählung zum Himmel und zur Hölle, sondern nur Erwählung in Christus. Es kann jeder gerettet werden, wenn er will, also wenn er sich bekehrt. Schreibe die statt, dass alle gerettet werden, allerlei. Seht ihr, die frömmste der frommen fälschende Bibel. Wenn ich jetzt sage, ich habe es schon gesagt bei der Schlachterrevision, gesagt, der und der hat gefälscht. Und es sind Brüder dabei gesessen, die diesem Bibelübersetzer sehr verhaftet waren. Das ist gesagt, wenn du einen Kanonenschlag abbrennst, so sind die explodiert. Wisst ihr, das ist einfach so. Diesen Kampf, den gibt es und dem kannst du nicht ausweichen. Und ich sage es mal so, es gibt einfach auch Dinge, da musst du mit der Posaune einen deutlichen Ton geben, sonst geht niemand zum Kampf. Und das sagt hier nämlich, auch selbst wenn du dem Menschen gegenüber und dem menschlichen Gewissen gegenüber verantwortlich bist, es ist immer vom Angesicht Gottes. Weil die Ungläubigen sind verblendet, aber du stehst vom Angesicht Gottes und wir predigen ja nicht uns selbst, sondern der Herr Jesus. Und er sagt klipp und klar, dort ist auch die Herrlichkeit Gottes. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt so deutsch, wir sind einfach unserer Schwachheit unterworfen, auch der Krankheit, auch der Anfechtung und dem allem. Aber wir haben den Geist des Glaubens, Vers 13. Und jetzt sagt er in 16 nochmal ganz klar, darum lassen wir uns nicht entmutigen, einschüchtern. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die kommt durch das alles, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig. Wisst ihr, das ist so, wir haben nicht immer Verfolgung, sondern wir haben bloß Druck. Aber der Druck ist halt eine indirekte Verfolgung, das ist genauso ekelhaft und vielleicht böser. Oft ist Verfolgung leichter auszuhalten wie indirekter Druck. Aber er sagt hier nochmal ganz klar, und damit möchte ich schließen mit unserem Philipper, er sagt klipp und klar, wenn du Widerstand hast, egal aus welcher Ecke, aktiv oder passiver Widerstand, er sagt bloß Widersacher, lass dich in keinster Weise einschüchtern, das heißt doch gar nicht. ich stehe vor Gott in Christus. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mich einschüchtern lasse, muss ich davon ausgehen, dass der Teufel mich bereits in der Falle hat. Da muss ich zurückkehren zu meinem Jesus und sagen, Herr, ich diene dir, ich folge dir, dem Lamm, was soll ich tun? Und da muss man hinstehen und sein Mann stehen und ganz klare Position beziehen und vor Gott die Furcht haben und nicht vor den Leuten. Wenn man das hat, dann kriegt man keinen Beliebtheitspreis. Aber es ist so, wie mein Prediger gesagt hat, das hat mich sehr beeindruckt, er kam in den Versammlungssaal und dann hat er sich vorgestellt und hat gesagt, ihr kennt mich nicht, ihr werdet mich gleich kennenlernen, wenn ich verkündige, aber eins ist klar, im Himmel bin ich bekannt. Wisst ihr, es ist nur wichtig, dass ich im Himmel bekannt bin, dass ich vor Gott stehe, die Entscheidung vor ihm fällt, ihn fürchte und dann ist es erst mal völlig egal, was die Menschen tun. Und dann werde ich auch nicht eingeschüchtert. Und dann können die Widersacher tun, was sie wollen. Für sie ist immer ein Zeichen des Verderbens, für mich ein Zeichen der Rettung. Wisst ihr, das ist eine Sache der Einstellung. Wisst ihr, wenn eure Prüfung beginnt in der Sache, wenn der nächste Widerstand kommt. Es kann blitzschnell sein. Wenn du anfängst, dich zu ärgern, wenn du anfängst zu hadern, wenn du anfängst, dich in der Gemeinde aufzuregen, wenn du anfängst, dich über deinen Nachbar aufzuregen, wenn du anfängst, letztendlich durch dein Verhalten die Welt auf dich zu ziehen, dann fängt es an. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für den Gnadentag und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, gliedere deinem Leib und damit gehören wir nicht mehr zu dieser Welt, sondern zu deiner Welt. Und damit ist es auch klar, dass dieser Widerstand, dass diese Zusammenstöße geschehen müssen und dass es normal ist, auch in der frommen und halbfrommen Welt, dass es dort geschieht. Hilf, dass jeder von uns klar ist vor dir, dass wir der Vater im Himmel mehr fürchtet als diese Menschen und dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Gib uns einfach Gnade, dass jede Form der Menschenfurcht von uns weicht, dass aber gleichzeitig auch die Furcht Gottes in unserem Herzen ist und dass gleichzeitig deine Weisheit, die wir so nötig haben, unsere Herzen beherrscht. Dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.